SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Überraschung im Nationalrat. Der Zivildienst bleibt so attraktiv wie bis jetzt.
Das hat mich sehr überrascht. Ich habe einfach gemerkt, dass viele Junge da anders denken. Und mit dem alten Parlament war das eigentlich immer sehr klar. Und jetzt mit dem neuen Parlament sind die Mehrheiten irgendwie anders geworden.»
Analysiert Ida Glanzmann, Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission. Fehler bei Asylverfahren. Die Zuständigen beim Bund geloben Besserung nach einem Grundsatzentscheid des Bundesverwaltungsgerichts. Malaria stoppen dank Gentechnik. Das Experiment in Burkina Faso begeistert die einen und ängstigt die anderen. Und Anpfiff für die Super League. Mit dem Match IB gegen FCZ kehrt heute Abend wieder ein Stück Normalität zurück. Wie geht Fußball ohne Publikum? Fragen wir Matthias Hüppi, den Präsidenten des FC St. Gallen, und Claudius Schäfer, den Geschäftsführer der Liga, im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Viele junge Männer dürften sich heute freuen. Der Zivildienst bleibt, wie er ist, und damit wohl weiterhin eine attraktive Alternative zum Militärdienst. Der Nationalrat hat eine Vorlage zur Verschärfung des Zivildienstgesetzes in der Schlussabstimmung überraschend abgelehnt. Eine schwere Niederlage für die Schweizer Armee. Kurtin Vinzenz berichtet.
Gut 3 Jahre wurde an den höheren Hürden für den Zivildienst gebaut. Schnell und unspektakulär, ohne dass noch einmal jemand das Wort ergriffen hätte, krachten diese jetzt in der Schlussabstimmung zusammen.
Sie haben die Vorlage abgelehnt mit 103 Stimmen zu 90 bei 5 Enthaltungen.
Das Nein kam auch für Ida Glanzmann von der CVP aus heiterem Himmel. Sie hatte als Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission die Beratungen eng begleitet.
Mit dem alten Parlament war das eigentlich immer sehr klar. Und jetzt mit dem neuen Parlament sind die Mehrheiten irgendwie anders geworden in dieser Frage.
Dabei gab es rückblickend schon im Dezember Anzeichen für diese Entwicklung. Das frisch gewählte, jüngere, weiblichere Parlament hatte nur hauchdünn entschieden, überhaupt über das Gesetz zu reden. Linke, Grüne und Grünliberale waren schon immer gegen höhere Hürden für den Zivildienst und die Bürgerlichen dafür. Ihnen ging es wie dem Bundesrat vor allem darum, zu verhindern, dass viele gestandene Armeeangehörige, Soldaten oder gar Offiziere in den Zivildienst wechseln. Das Gesetz zu Fall brachten heute überraschend viele Nein-Stimmen aus der CVP, darunter von einigen Jüngeren wie dem 32-jährigen Urner Simon Stadler.
Der Zivildienst hat ein höheres Ansehen bei jungen Leuten, wo der Zivildienst auch stärker verankert ist.
Daneben habe es aber in seiner Partei auch strategische Überlegungen gegeben, in Zusammenhang mit der Abstimmung im Herbst über neue Kampfjets.
Man würde nach heute mit dem Referendum starten können, mit der Unterschriftensammlung, und dann würde es eine Grundsatzfrage geben, Militärdienst oder Zivildienst. Und ich glaube, das würde den Kampfjets sicher im Herbst nicht helfen.
Diese Angst um einen Absturz der Kampfjets könnte der Grund sein, warum nicht nur junge, sondern auch andere CVPler Nein stimmten. Darunter laut der offiziellen Anzeigetafel auch Parteipräsident Gerhard Pfister. Am größten war der Ärger über dieses Nein bei der SVP, zum Beispiel bei ihrem Sicherheitspolitiker Erich Hess.
Es ist eine Schweinerei, dass jetzt im letzten Moment die CVP noch geschwenkt hat und somit die Verschärfungen verhindert hat.
Während er und andere Bürgerliche finden, man müsse jetzt einen neuen Versuch starten, um den Zivildienst weniger attraktiv zu machen, finden die Gegner das Gegenteil und wollen in die Offensive gehen. Lisa Mason, Ständerätin der Grünen und Co-Präsidentin des Zivildienstverbandes.
Ich glaube wirklich, dass es jetzt raus, es ist fertig mit der Verschärfung, aber es wäre Zeit, jetzt Verbesserungen einzuführen.
Und meint damit unter anderem die Gleichbehandlung von Militär- und Zivildienst, konkret eine gleich lange Dienstdauer. Bis heute gilt nämlich, der Zivildienstleistende muss 1,5-mal so viele Diensttage machen wie der Soldat.
Gordin Vinzenz. Bei der Terrorbekämpfung in der Schweiz sollen die Behörden mehr Spielraum bekommen. Wir sind bei der Nachrichtenübersicht mit Jonas Liniger.
Hausarrest, Meldepflicht und Ausreiseverbote. Mit solchen Massnahmen soll die Polizei terroristische Gefährder in Schach halten. Und die Bundespolizei FEDPOL darf neu verdeckt im Internet, in sozialen Medien und in Chatdiensten wie WhatsApp fahnden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat Ja gesagt zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus, dies mit 111 zu 86 Stimmen. Gefährder dürfen damit neu präventiv unter Hausarrest gestellt werden, also ohne dass sie eine strafbare Handlung vorliegt. Die Maßnahmen können auch gegen Kinder verhängt werden. Hausarrest kann 15-Jährigen auferlegt werden, Meldepflicht und Ausreiseverbote bereits 12-Jährigen. Bisher haben Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer in und um Zürich 5 Franken Zuschlag bezahlt, wenn sie den ÖV genommen haben. Nun fällt dieser Nachtzuschlag ab Mitte Dezember weg, und zwar in allen am Tarifverbund beteiligten Verkehrsbetrieben. Diese haben der Abschaffung zugestimmt, wie sie mitteilen. Das einstige Spezialangebot in der Nacht habe sich mittlerweile etabliert und soll deshalb tariflich gleich wie die übrigen ÖV-Dienstleistungen behandelt werden, heißt es zur Begründung. Zum Tarifverbund Nachtzuschlag gehören neben dem Zürcher Verkehrsverbund ZVV unter anderem Ostwind, der Tarifverbund Zug, der Tarifverbund Schweiz sowie die Nachtzüge von Zürich nach Luzern. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 17 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden. Gestern waren gleich viele Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 beträgt laut dem Bundesamt 1680. Der Berner Herzchirurg Thierry Garrel verlässt Ende Januar 2021 das Berner Inselspital und wechselt zur Privatklinikgruppe Hirslanden. Dort wird er Direktor Weiterbildung und Forschung der Herzchirurgie. Garrel werde einen Weiterbildungsverbund für angehende Fachärzte in der Herzchirurgie aufbauen, teilte die Hirslanden-Gruppe mit. Am Inselspital war Garrel während 25 Jahren tätig. Er habe die Herzchirurgie mit herausragenden chirurgischen und wissenschaftlichen Leistungen und mit sozialem Engagement geprägt. Auch in der Ausbildung von Nachwuchskräften, schreibt die Berner Inselspitalgruppe. Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón ist 55-jährig in Los Angeles gestorben. Das hat sein Verlag mitgeteilt. Der Autor sei an Krebs erkrankt gewesen. Zafón war der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart. Sein bekanntestes Buch ist der Roman «Der Schatten des Windes», der 2001 erschien. In Zafons Werk spielt seine katalanische Heimatstadt Barcelona eine wichtige Rolle. Zafón lebte seit vielen Jahren in Los Angeles. Neben seiner Arbeit an Romanen war er auch als Drehbuchautor tätig und er schrieb für spanische Zeitungen. Bleibt noch das Wetter. Heute scheint zeitweise die Sonne, gelegentlich ziehen Regenschauer oder Gewitter vorüber. Im Süden wird es ziemlich sonnig und nur lokal nass. Die Temperaturhöchstwerte liegen im Norden um 20 Grad, im Süden bei rund 24 Grad.
Wer in der Schweiz Asyl beantragt, wird heute in der Regel in einem beschleunigten Verfahren behandelt. So will es das neue Asylrecht. Das Ziel? Innerhalb von 140 Tagen entscheiden. Nur komplexe Fälle kommen in ein erweitertes Verfahren, weil die Behandlung dieser Fälle mehr Zeit braucht. Welche Asylbewerberinnen und Asylbewerber in ein beschleunigtes oder erweitertes Verfahren kommen, das entscheidet das Staatssekretariat für Migration, SEM, in einer Triage. Jetzt zeigt sich, bei dieser Triage wurde nicht immer richtig entschieden, urteilt das Bundesverwaltungsgericht. Das SEM gibt Fehler zu und hat die Praxis angepasst. Andreas Stüdli.
Schnell und fair, so wollte der Bund mit dem neuen Asylrecht die Verfahren behandeln. Etwas mehr als ein Jahr nach der Einführung zeigt sich jetzt, die Asylverfahren wurden schnell durchgeführt, aber nicht in jedem Fall fair. Das zeigt das Grundsatzurteil des Bundesverwaltungsgerichtes. Da sei man zu schnell gewesen, sagt Daniel Bach, Mediensprecher des Staatssekretariats für Migration.
Ja, das Ziel des neuen Asylgesetzes ist ja, dass wir die Verfahren so schnell wie möglich abschließen, diese beschleunigen und im ersten Übereifer bei der Anwendung dieses neuen Asylgesetzes haben wir in diesem Fall offenbar ein bisschen zu viel gewollt und fälschlicherweise diesen Fall nicht dem erweiterten Verfahren zugewiesen.
Der Asylbewerber aus dem Iran wurde nicht dem erweiterten Verfahren zugewiesen, weil das SEM seinen Erklärungen und seinen Fluchtgründen nicht glaubte. Im beschleunigten Verfahren hätte sein Dossier innerhalb von 29 Tagen behandelt werden sollen. Das SEM benötigte jedoch 89 Tage, also mehr als doppelt so lang. Nun könnte man sagen, da gibt es kein Problem, denn das Verfahren wurde ja länger behandelt, als ein beschleunigtes Verfahren behandelt werden müsste. Der Haken liege aber bei der Beschwerdemöglichkeit, sagt Elian Engeler, Mediensprecherin der Flüchtlingshilfe Schweiz.
Im beschleunigten Verfahren beträgt die Beschwerdefrist ja nur 7 Arbeitstage. Das ist also extrem knapp, um sich gegen einen mutmaßlich falschen Asylentscheid zu wehren. Deshalb ist die Triage auch so wichtig, weil im erweiterten Verfahren beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage.
Und das Recht auf eine wirksame Beschwerde wurde in diesem Fall verletzt. Der Bund hat schon reagiert, weil er bereits vor diesem Grundsatzurteil vom Bundesverwaltungsgericht für seine Triage gerügt worden war. Es gelte beim SEM bereits eine neue Richtlinie, sagt Mediensprecher Daniel Bach.
Wir haben auch entsprechend schon reagiert und eine interne Richtlinie mit neuen Kriterien erarbeitet, die eben die Komplexität eines Falles sehr viel stärker gewichten als vorher.
Eine Praxisänderung also, damit die Verfahren auch gerecht ablaufen. Elian Engeler von der Flüchtlingshilfe sagt dazu:
Das ist willkommen, das ist auch nötig. Es wird sich also jetzt zeigen, ob wirklich jedes Asylgesuch, das mehr Zeit braucht, weil es eben kompliziert ist, weil es eben vertiefte Untersuchungen benötigt, ob das dann tatsächlich ins erweiterte Verfahren kommt.
Aber was bedeutet das für das neue Asylrecht? Denn die Beschleunigung war ja vom Gesetzgeber gewollt. Dieses Ziel werde trotz der Praxisänderung nicht verfehlt, sagt Daniel Bach vom SEM.
Also am Anfang haben wir ja sehr viel mehr Verfahren ins beschleunigte Verfahren geben können, als wir dies im Vornherein erwartet haben. Also wenn es hier jetzt eine gewisse Korrektur gibt und mehr Fälle ins erweiterte Verfahren kommen, erreichen wir unsere Ziele immer noch. Es ist völlig klar, Rechtsstaatlichkeit steht als oberstes Gebot. Beschleunigung ist ein Ziel, aber das darf nicht auf Kosten der Rechtsstaatlichkeit gehen.
Neu gilt also bei der Behandlung von Asylverfahren schnell ja, aber nur, wenn es auch fair ist.
Andreas Stüdli, Rendezvous, und das hier ist noch wichtig zu wissen. Klingt vielversprechend. Malaria stoppen, indem aus Larven der Überträgermücke nur noch Männchen schlüpfen.
Für uns ist eine Recherche hasardeuse.
Doch Umweltschützer fürchten den Versuch, denn hinter der Weibchendezimierung steht Gentechnik, unser Schwerpunkt, gleich. Serbien wählt ein neues Parlament, doch das Volk habe nicht wirklich eine Wahl, sagt der Kenner. Mit Schuld daran sind auch die USA und die EU. Und voreinst die Geschichte, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, angeregt haben, wer steht eigentlich hinter den Rassenprotesten in den USA? Malaria. Eine der tödlichsten Krankheiten. Jedes Jahr sterben über 400.000 Menschen an der Tropenkrankheit, vor allem Kleinkinder. Ein Projekt der Bill und Melinda Gates Stiftung versucht einen neuen Ansatz. Es will genetisch veränderte Mücken aussetzen und so die Fortpflanzung der Malaria-Mücke verhindern. Jetzt sind in einem Dorf im westafrikanischen Burkina Faso erstmals solche gentechnisch veränderten Mücken freigelassen worden. Das Projekt weckt gleichermaßen Hoffnungen und erntet Kritik. Bevor wir über diese unterschiedlichen Perspektiven sprechen, schauen wir uns mit unserem Afrika-Korrespondenten Samuel Buri zuerst das konkrete Projekt an.
Der vierjährige Gira Masko schreit, als ihm die Ärztin auf den Bauch drückt. Sein Vater hat ihn per Motorrad ins Gesundheitszentrum gebracht. Einige Gebäude in einem Wäldchen, das Sprechzimmer spartanisch eingerichtet, ein Stoffvorhang beim Eingang. Ich glaube, er hat Malaria. Er isst nicht und musste erbrechen, sagt der Vater. Die Ärztin macht einen Malaria-Test. Rund die Hälfte aller Patienten im Zentrum im Westen Burkina Fasos leidet an Malaria. Doch vielen Menschen ist der Weg ins Gesundheitszentrum zu weit, zu teuer. Giras Test ist positiv. Die Ärztin verschreibt Medikamente. Gira kommt aus dem Dorf Bana. Dort setzten Forscher vor einem Jahr erstmals Mücken aus, deren Erbgut sie mit einer neuartigen Genschere verändert hatten. Der Vater erzählt. Die Forscher versammelten uns, dann erklärten sie, sie ließen sterile Männchen frei und kontrollierten, ob sich diese wirklich nicht fortpflanzen würden.
Thank you for calling Sierra Club. This is your captain speaking.
Das Forschungslabor in der Provinzstadt Bobo-Dioulasso kann nur mit Fingerabdruck geöffnet werden. Die Sicherheitsmaßnahmen sind hoch. Keine Mücke darf unbeabsichtigt entkommen. Männer in weißen Kitteln ziehen Mücken auf, in würfelförmigen Käfigen. In Wasserbecken kaum sichtbar die Larven. Die Freisetzung von 10.000 sterilen Männchen war bloß ein Testlauf. Nun geht das Experiment in die zweite Phase, erzählt Lea Barre, eine der Verantwortlichen des Projekts. Das ist die entscheidende Phase.
La seconde phase que nous appelons le moustique génétiquement modifié mal biaisé.
Die nächsten Mücken werden vorwiegend männliche Nachkommen produzieren. Dadurch soll es weniger Weibchen zur Fortpflanzung geben. So reduziert sich die Mückenpopulation und auch die Malariaübertragung. Die Idee, dass sich diese Gentech-Mücken praktisch selbst dezimieren, tönt gut. Doch sie stößt auf Widerstand. Ali Tabsoba zeigt auf seinem Handy ein Video von den Protesten in der Hauptstadt Ouagadougou.
Oui, la malaria tue beaucoup de milliers d'Africains, nous le savons, nous en sommes conscients, et il faut trouver une solution. Mais quelle solution?
Ja, Malaria sei tödlich und es brauche eine Lösung. Doch welche Lösung? Fragt Aktivist Tabsoba. Der Direktor der lokalen Umweltorganisation Terre à Vie warnt, die Folgen von Gentechnologie in freier Wildbahn seien nicht absehbar. Das ist ein riskantes Projekt. Es setzt die Gesundheit der Burkinabe aufs Spiel, kann die Umwelt schädigen. Man nutzt die Unwissenheit der Afrikaner. Wir werden zu Versuchskaninchen.
On abuse de l'ignorance des Africains pour venir nous utiliser comme des cobayes.
Es gibt kein Nullrisiko, gesteht Lea Paré. Doch das Projekt sei nicht riskant und der Nutzen zudem um ein Vielfaches höher. Wenn man die Zahl der Toten sieht, das ist das Problem. Die Malaria-Toten in Burkina, die sind real. Ziemlich surreal hingegen bleibt im kleinen Labor die Vorstellung, dass sich dank der Arbeit hier das tödlichste Tier Afrikas, die Malariamücke, dereinst selbst ausrotten könnte.
Samuel Buri. Über den Nutzen bzw. den möglichen Schaden dieses Experiments der Bill und Melinda Gates Stiftung gehen die Meinungen auseinander. Frage an Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfel. Was an diesem Versuch könnte heikel sein aus Ihrer Sicht?
Naja, diese neue Technik, man nennt sie Gene Drive, die funktioniert anders als die Gentechnik, die wir kennen. Bisher galt, gentechnische Veränderungen sollen sich möglichst nicht verbreiten. Aber die neue Technik, die muss sich ja ausbreiten, um zu funktionieren, sodass irgendwann, bleiben wir bei dem Beispiel aus dem Beitrag, alle Mücken in einer bestimmten Region die genetische Veränderung tragen und deshalb verschwinden. Das wäre schon mal ein großer Unterschied. Sie muss sich ausbreiten und das kann natürlich heikel sein. Was laut vieler Kritiker außerdem besonders heikel sei, die Forscher bringen den Mücken mit der neuen Gentechnik sozusagen bei, sich schneller genetisch zu verändern, als sie das sonst tun würden. Was das für Folgen hat, könne man schlicht nicht abschätzen.
Was sagen Sie denn zu den Stimmen, die sagen, da in Burkina Faso werde er an den Ärmsten experimentiert?
Naja, der Vorwurf ist nicht ganz falsch, aber auch ein Stück weit zu einfach. Es gibt schon ein gutes Argument dafür, die Versuche gerade dort in Burkina Faso zu machen. Einen Effekt kann man ja natürlich nur sehen von dem Experiment dort, wo es erstens die Mücken gibt und zweitens viel Malaria. Insofern ist der Ort schon gut gewählt. Aber die Menschen vor Ort, die werden die Folgen spüren von dem, was da probiert wird. Und zwar egal, wie es ausgeht, also ob es gar nichts bewirkt, ob es schadet oder ob es nutzt. Die Menschen vor Ort sind dem ausgesetzt. Punkt. Die Frage, die sich für mich stellt, ist, hat man die Menschen ausreichend aufgeklärt, gefragt, ob sie da mitmachen wollen? Oder noch anders, wie müsste eine wirklich gute Aufklärung über das Experiment eigentlich aussehen?
Wie groß sind denn überhaupt die Chancen, dass es mit dieser genetischen Methode gelingt, die Malaria-übertragende Mücke auszurotten oder zu dezimieren?
Ja, erstmal vorweg, gegen die Mücken vorzugehen, um Malaria loszuwerden, ist schon nicht das Dümmste. Ohne Mücke keine Übertragung, so einfach, so logisch. Aber wenn man ein paar Jahrzehnte zurückschaut, ist das jetzt auch nicht der erste Versuch, Mücken auszurotten und so die Malaria zu besiegen. Insektizide zum Beispiel galten lange als der Schlüssel gegen Malaria, bis man gemerkt hat, dass sie große Nachteile haben. Jetzt diese neue Gentechnik-Methode, die ist schon ausgesprochen gut durchdacht. Aber ob es damit jetzt besser klappt oder ob sich wieder rausstellt, dass es entweder nicht so gut funktioniert, wie er hofft, oder fiese Nebenwirkungen hat, da würde ich jetzt noch keine Prognose wagen.
Noch kurz zum Schluss, ganz grundsätzlich. Wo steht die Medizin im Kampf gegen Malaria aktuell?
Na, Malaria ist immer noch sehr häufig mit weltweit mehr als 200 Millionen Infektionen und 400.000 Toten pro Jahr. Und der Versuch, Malaria zurückzudrängen, ist in den letzten Jahren ins Stocken geraten. Und eine einfache Lösung ist da leider nicht in Sicht. Also wäre schon schön, wenn man da was finden würde, was hilft.
Danke für Ihre Einschätzungen im Rendezvous, Wissenschaftsredaktorin Katrin Zöfl. Serbien wählt am Wochenende das Parlament und ein Teil der Bevölkerung schaut diesen Wahlen mit Skepsis und mit Resignation entgegen. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich groß, dass die Partei des autoritären Staatspräsidenten Aleksandar Vučić wieder gewinnt. Wer in Serbien den Fernseher einstellt, kommt an Vučić nicht vorbei. Hier erzählt er von seinen Erfolgen, da schüttelt er Hände oder weiht eine Fabrik ein. Für die einen ist er ein Held, für die anderen ein skrupelloser Machtmensch, der sich ebenso mit China, Russland und der Türkei ins Bett legt, wie er mit der EU und den USA auf Schönwetter macht. Frage an Auslandredaktor Christoph Wüthrich, Ihre Einschätzung. Wird Präsident Vučić mit seiner Fortschrittspartei auch diese Parlamentswahlen wiedergewinnen?
Ja, das steht praktisch fest. Alles andere wäre eine Überraschung. Das hat unter anderem damit zu tun, dass die Opposition sehr schwach ist und auf viele Parteien zersplittert, mit Parteiführern, mit großen Egos, die wenig beliebt sind und die ein sehr breites Band abdecken, von rechts außen bis sehr liberal, von Russland freundlich bis proeuropäisch. Und die Opposition hat einen schlechten Ruf. Vertreter der Opposition haben in den Nullerjahren, als sie der Macht waren, krumme Geschäfte gedreht und Präsident Vučić und die Fortschrittspartei, die jetzt an der Macht sind, reiten seit Jahren konstant auf diesen alten Geschichten herum.
Ein großer Teil der Opposition will die Wahlen jetzt am Wochenende boykottieren. Wieso geben sie denn schon im Voraus auf?
Das hat damit zu tun, dass sie in den Medien in Serbien mit ihrer Position kaum eine Chance haben. Fast alle Medien in Serbien sind inzwischen unter Kontrolle von Präsident Vučić. Nur eine Tageszeitung und ein Fernsehsender sind übrig geblieben und die sind nicht im ganzen Land empfangbar. Und Andersdenkende werden, man kann das so sagen, einem systematischen Rufmord unterzogen. Die Opposition glaubt zu Recht, dass unter diesen Umständen freie und faire Wahlen nicht möglich sind. Und solange von außen, von den USA und der EU hier, Vučić unterstützt wird und solange diese beiden Machtfaktoren die Legitimität der Wahlen anerkennt, hat die Opposition keine Chance.
Ist es denn eigentlich wirklich so, dass die EU und die USA einfach zusehen, wenn da in Serbien langsam die Medienfreiheit verloren geht und auch bis zu einem gewissen Grad der Rechtsstaat ausgehöhlt wird?
Ja, sie tun das wegen Kosovo. Beide, die USA und die EU, glauben, dass Vučić der Mann ist, der für sie den Kosovo-Konflikt lösen wird. Die Opposition war nicht imstande, den Konflikt zu lösen. Und in Washington und in Brüssel glaubt man, dass Vučić als Nationalist eine Einigung der Bevölkerung verkaufen kann, dass er als Nationalist weniger schnell in den Ruf eines Landesverräters kommt, wenn er bei einer Einigung die Unabhängigkeit des Kosovo, der ehemaligen serbischen Provinz, anerkennt.
In den letzten Tagen hat sich ja gezeigt, dass die USA und die EU eigentlich gar nicht am gleichen Strick ziehen. Die USA haben der EU, man könnte eigentlich sagen, die Show gestohlen und laden den serbischen Präsidenten Vučić und seinen kosovarischen Gegenpart Thaci ins Weiße Haus nach Washington ein, nächste Woche.
Das stimmt. Präsident Trump höchstpersönlich hat den umstrittenen ehemaligen US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, beauftragt, einen Deal zwischen Serbien und Kosovo auszuhandeln, so dass er Trump vor den Präsidentenwahlen in den USA im Herbst medienwirksam vor dem Weißen Haus einen außenpolitischen Erfolg präsentieren kann, den amerikanischen Wählern. Die EU auf der anderen Seite ist sehr skeptisch gegenüber einem schnellen Deal zwischen Kosovo und Serbien, vor allem wenn die Einigung mit einer Grenzverschiebung zwischen Kosovo und Serbien verbunden wäre, weil so eine Grenzverschiebung würde auch Grenzen in Bosnien und Nordmazedonien in Frage stellen.
Wenn jetzt also Präsident Vučić in Serbien bestätigt wird am Wochenende bzw. seine Partei, trotzdem kann es denn eine Einigung geben dort auf dem Balkan, wenn die USA und die EU nicht am gleichen Strick ziehen?
Ja, es wird sehr schwierig, weil wenn sie nicht am gleichen Strick ziehen, können sie weniger starken Druck ausüben auf Thaçi und auf Vučić. Und dieser Druck ist nötig, weil die beiden haben in den letzten 7 Jahren alle Gelegenheiten, zu einer Einigung zu kommen, verstreichen lassen. Es macht ganz den Eindruck, dass die beiden versuchen, ständig als die Männer zu gelten im Westen, die eine Einigung erzielen könnten. Aber sie wissen, dass wenn sie eine Einigung erzielt haben, dann braucht man sie in Brüssel und in Washington nicht mehr. Und wenn man sie nicht mehr braucht, dann drohen sie, die Macht zu verlieren. Und wenn sie die Macht verlieren, dann könnte es passieren, dass plötzlich in all den Korruptionsskandalen ermittelt wird, von denen die Rede ist, um sie herum. Und wenn dort ermittelt wird, dann wird das wirklich bedrohlich für die beiden.
Danke für die Einschätzung, Christoph Wüthrich. Zuerst aber wählt ja Serbien das Parlament am Wochenende. Seit George Floyd unter dem Würgegriff des Polizisten erstickt ist, gehen in den USA die Proteste gegen unverhältnismäßige Gewalt weiter. In Seattle haben Demonstrantinnen und Demonstranten sogar einen kleinen Stadtbezirk besetzt, die Polizei vertrieben und das Gebiet für autonom erklärt. Viele US-Medien berichten eher wohlwollend über diese Proteste. Auch die Demokratische Partei unterstützt sie, soweit die Aktionen friedlich sind. Das Weiße Haus und konservative Medien sehen das anders. In ihren Augen breitet sich Anarchie aus. Dahinter stecken soll die Antifa, das heißt antifaschistische Aktivisten, die den Umsturz planten. USA-Korrespondent Matthias Kündig.
Für den konservativen Sender Fox News ist klar, wer hinter den Protesten gegen Polizeigewalt steckt.
Also breaking right now, police warn of an Antifa protest today.
Radical militants that are coming out under cover of night, traveling across state lines.
Antifa, schwarz vermummte, bewaffnete Extremisten würden heimlich US-Städte infiltrieren. Und auch die Vertreibung der Polizei aus einem Stadtbezirk von Seattle sei das Werk der Antifa.
Hundreds of protesters, reportedly from Antifa, Black Lives Matter and others, have moved into the area, declaring it the Capitol Hill Autonomous Zone or CHAZ.
Die Besetzung von CHAZ in Seattle wurde von Fox News gar verglichen mit der Machtübernahme des Islamischen Staats.
This is no different than ISIS taking over cities in the Middle East.
Konservative Medien berufen sich bei ihrer Berichterstattung auf Justizminister Barr und Präsident Trump.
The violence and vandalism is being led by Antifa.
We have evidence that Antifa and other similar extremist groups have been involved in instigating and participating in the violent activity.
Beweise, dass die Antifa Gewalt und Ausschreitungen organisiert habe, konnte das Justizministerium aber bisher nicht präsentieren, sagt Mark Bray, Autor von Antifa, eines Standardwerks über antifaschistische Bewegungen.
Both the media and the FBI have documented that there was no substance behind that.
Bray kann sich zwar durchaus vorstellen, dass einzelne Antifa-Leute an Sachbeschädigungen beteiligt waren. Aber bei den bisher über 200 untersuchten Personen, die während der Proteste verhaftet wurden und die das FBI bisher überprüft hat, hatte niemand eine Verbindung zu Antifa. Antifa sei weder personell noch organisatorisch in der Lage, im ganzen Land Proteste zu organisieren oder zu steuern, wie im rechten Lager behauptet werde.
Antifa itself is not one specific organization, despite the portrayal of the far right. It's a kind of politics of revolutionary opposition to the far right through direct action, through monitoring, through a number of varieties of tactics.
Antifa sei ein loses Netzwerk von Gruppierungen, die in erster Linie die Aktivitäten von Neonazis und weißen Rassisten überwachten und diese bloßzustellen versuchten. Versammelten sich Rechtsradikale in der Öffentlichkeit, wie zum Beispiel in Charlottesville vor 3 Jahren, dann versuche Antifa, diese Auftritte zu stören, sagt Mark Bray. Und sie tue dies durchaus auch mit Gewalt. Anders als in Europa trügen in den USA einzelne Antifa-Anhänger gar Schusswaffen. Aber im Gegensatz zu den Rechtsextremen oder auch der Polizei habe die Antifa bisher noch nie jemanden umgebracht.
People involved with Antifa groups haven't killed anyone, which is of course very different from the police or from the fascist and white supremacist groups that they organize against.
Antifa zur Terrororganisation zu erklären, wie dies Präsident Trump kürzlich angekündigt habe, mache vor diesem Hintergrund wenig Sinn. Zudem sei ein solcher Schritt juristisch gar nicht möglich.
No, it's not legally possible to declare a domestic group a terrorist organization.
Einheimische Gruppierungen könnten in den USA gar nicht zu Terrororganisationen erklärt werden. Aber Trump gehe es vor allem um die Botschaft. Alle Linksradikalen seien Terroristen.
Just a statement from the president influences perspectives among law enforcement, among judges, prosecutors, juries, the broader perspective of society on anti-fascism.
Wenn der Präsident Antifaschisten immer wieder als Terroristen bezeichne, könne dies durchaus die Haltung von Richtern oder Polizisten beeinflussen und damit auch deren Entscheidungen, vermutet Mark Bray.
And that could have influence on surveillance, arrests, sentencing and the perspectives of juries.
Vor allem aber versuche Präsident Trump abzulenken.
He didn't want to talk about the underlying social and racial and economic causes of that. So instead he said, oh, let's blame the boogeyman Antifa.
Um nicht über die sozialen und wirtschaftlichen Ursachen der Proteste reden zu müssen, dramatisiere Trump deren Folgen und mache Antifa dafür verantwortlich. Auch wenn dafür die Beweise fehlen, es ist die Botschaft, die zählt.
Die Linksextremen in den USA, Matthias Kündig hat berichtet. Themawechsel. Vor dem Match IB gegen FCZ heute Abend diskutieren wir im Tagesgespräch mit Matthias Hüppi, dem Präsidenten des FC St. Gallen, und Claudius Schäfer, Liga-Geschäftsführer, über Corona und den Clubfußball und die Super League, die unter besonderen Umständen wieder aufgenommen wird. Gleich im ersten und vierten hier im Rendezvous nach den Schlagzeilen mit Jonas Liniger.
Die höheren Hürden für einen Wechsel in den Zivildienst sind vom Tisch. Der Nationalrat hat die geplante Änderung des Gesetzes abgelehnt. Wer von der Armee in den Zivildienst wechseln will, muss also doch nicht ein Jahr warten. Das wollte der Bundesrat unter anderem, um sicherzustellen, dass der Armee die Soldatinnen und Soldaten nicht ausgehen. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 17 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus in den letzten 24 Stunden. Gestern waren es gleich viele Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 beträgt laut dem Bundesamt 1680. Der spanische Schriftsteller Carlos Ruiz Zafón ist 55-jährig gestorben. Das hat sein Verlag mitgeteilt. Der Autor sei an Krebs erkrankt gewesen. Zafón war der wohl erfolgreichste spanische Schriftsteller der Gegenwart. Sein bekanntestes Buch ist der Roman «Der Schatten des Windes», der 2001 erschien.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.